Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Dienstag, den 3. Juni gerade. Es ist schon mittags, so circa 2:30. Das heißt, man hat schon so ein bisschen was vom Markt mitbekommen. Aber es bleibt natürlich extrem volatil alles und gefühlt kann jede Minute irgendeine neue Nachricht kommen, die...
Letzte Male hatten wir da übrigens auch immer ordentlich Pech, ne? Auch Podcast aufgenommen, da kam danach, wir reden über irgendwas danach. Bis der veröffentlicht war, war wieder alles für die Füße gewesen. So ungefähr,
aber so ist es. Das passiert halt manchmal. Das betrifft ja aber dann auch immer nur einzelne Nachrichten. Das habe ich auch schon geschrieben, weil ja jetzt nochmal die Nachfrage kam, warum wir es nicht abends aufnehmen oder sogar als Livestream machen. Es ist und bleibt halt einfach ein Podcast. Wir sind auch kein News-Podcast in dem Sinne, dass man immer sagt, jetzt, wenn ihr unsere Folge gehört habt, dann wisst ihr, was jetzt genau gerade vor wenigen Minuten gefühlt an der Börse passiert ist. Wir besprechen einfach aktuelle Themen und viele Sachen, die sind ja davon trotzdem unbetroffen. Das sollte man dann nicht.
Was ihr auf jeden Fall immer wisst, welche Aktien ihr nicht kaufen solltet, die wir gut finden.
Genau,
das bleibt ja immer.
Das bleibt immer gleich. Also ihr seht, wir haben da auch eine gewisse Konstante dann einfach drin, dass ihr genau wisst, wenn wir ein Auge auf eine Aktie geworfen haben, am schlimmsten wird's, wenn wir sie tatsächlich gekauft haben, dann geht's erstmal safe nach unten. Aber dafür soll's ja auch da sein, genau. Und wir haben heute trotzdem mal drei Aktien mitgebracht, die wir aktuell wirklich günstig finden von der Bewertung her. Also da ist schon mal Vorsicht geboten. Wer sie im Depot hat, sollte schon mal den Verkaufsbutton irgendwo suchen in seinem Depot. Nee, wir hoffen natürlich nicht, dass es so schlimm ist. Das sind in der Regel auch Aktien, die es ohnehin schon nicht so leicht hatten. Aber es gibt auch noch ein paar andere Themen. Die Tesla-Aktie trotz ja eigentlich vielen schlechten Nachrichten operativ gesehen ist sehr gut wieder zuletzt gelaufen. Da können wir ja den Insider, der sowohl ein Auto als auch im Depot hat, fragen, was er davon hält. Und es gab auch noch weitere Nachrichten, unter anderem neue Finanzierungsrunde bei Scalable, gucken wir mal ganz kurz drauf und vieles mehr. Aber wie immer erstmal, ja, was beschäftigt so aktuell die Märkte? Was war los? Was sollte man wissen?
Genau, man muss immer erstmal überlegen, was hatten wir am Freitag noch alles besprochen, was dann danach noch irgendwie jetzt so passiert ist. Ich glaube, was wir gar nicht drin hatten, und ich bin mir nicht ganz sicher, dass ja dann am Freitag noch die Meldung kam, dass Trump sehr unzufrieden ist, wie es mit China weitergeht und dass da die Spannungen steigen. Das war ja so dieses eine Thema. Jetzt kam gestern war das, glaube ich, ja noch das Thema, dass die Zölle auf Stahl und Aluminium, die Importe von 25% auf 50% erhöht werden. Also ihr seht, das Zollthema ist bei weitem nicht abgehakt, sondern geht immer weiter. Was heute aber noch kam oder jetzt gestern auch von Herrn Lutnick gesagt wurde, aber auch teilweise aus Sprecher vom Weißen Haus, dass wohl jetzt diese Woche noch ein Gespräch zwischen Xi Jinping und Donald Trump stattfinden soll. Und ich denke, das ist auch wichtig, denn ansonsten, man hat so das Gefühl, es läuft wieder in die falsche Richtung. Ich hatte es ja gesagt, ja, also sehr viel Spannungen, nicht nur beim Handelsdeal, aber auch so militärisch hat man jetzt vieles gelesen. Verteidigungsminister hat gewarnt vor dem Einfluss in China und dass da die USA bereit sein müssen, pipapo. Also das Ganze und lockert sich die ganze Stimmung wieder, wenn Trump mit Xi redet und dann sie doch wieder Best Friends sind, aber ja, das Ende ist auf jeden Fall offen. Da bin ich mal gespannt, was da dabei wirklich rumkommt. Und was ja auch noch ist, am Mittwoch, also wenn ihr den Podcast hört, an dem Tag wird, ich glaube Mittwoch ist es, Friedrich Merz zu Gast sein bei Donald Trump. Und da muss er sich wahrscheinlich auch einiges anhören, wieso denn das Handelsbilanzdefizit so groß ist. Aber zumindest laut einem Bericht im Handelsblatt, was ich gelesen habe, sollte er jetzt nicht an die Wand genagelt werden, in Anführungszeichen, oder irgendwie bloßgestellt werden. Denn die Stimmung zwischen Trump und Merz ist wohl gar nicht so schlecht. Sie haben sogar Handynummern ausgetauscht und so weiter. Also ja, mal sehen, ob das hilft. Ja, da könnte es dann morgen auf jeden Fall auch nochmal etwas geben. Ja, vielleicht so ein bisschen Entspannung zwischen der EU und den USA. Da gibt es ja auch immer noch die Gefahr, dass der Handelsstreit eskalieren könnte. Wir hatten es schon oft jetzt gesagt, eigentlich rechnet man jetzt tagtäglich mit den nächsten großen Deals. Aber irgendwie, man kriegt ja nichts mit. Ja, angeblich ist da ja vieles in den letzten Zügen, aber so irgendwie spruchreif scheint vieles weiter nicht. Aber Fakt ist einfach, wenn man sich die Kurse anschaut, der Markt ist weiter verdammt stabil. Ja, es gewillt so irgendwie jetzt nicht mehr so richtig nachhaltig hoch. Der DAX genau heute jetzt wieder unverändert 23.950, also der hängt so an der 24.000er Marke. In den USA liefen zuletzt wieder die KI-Werte ganz gut, was man gesehen hat. Das hat jetzt auch TSMC heute Nacht nochmal gesagt, dass die Nachfrage eben nach KI-Chips weiter sehr hoch ist. Und laut TSMC, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Also von daher, ja, und deswegen war es ja auch so, dass Nvidia-Zahlen waren gut, die ganze Stimmung im Sektor ist wieder ganz gut, aber ja, an sich groß sonst Neues gibt es ja trotzdem nicht. Wir haben noch ein paar Quartalszahlen. NIO hatte heute Mittag gemeldet, die waren etwas schwächer als erwartet. Heute Abend kommt noch CrowdStrike, die sind auf jeden Fall noch ganz spannend. Da werden wir dann auf jeden Fall, ich glaube, am Freitag nochmal kurz drauf schauen. Habe ich im Langfristdepot noch eine kleine Position, ja, und ansonsten, ja, lassen wir uns mal so in den Juni treiben, würde ich sagen, genau.
Ja, also eben die letzten Tage waren ja für viele Aktien wieder sehr gut, vor allem der Tech-Markt ist ja weiterhin wirklich sehr stabil. Donnerstag könnte nochmal interessant werden, wenn Broadcom seine Zahlen veröffentlicht, ja, aber man muss jetzt natürlich so fairerweise, ehrlicherweise sagen, es fällt schwer zu glauben, dass die Zahlen enttäuschen werden, gerade wenn man so gesehen hat, was kommt. Aber natürlich, sie sollten nicht unter der Erwartung sein, sonst könnte es nochmal ziemlich bitter für den Halbleitersektor werden. Aber ich rechne da wirklich mit sehr guten Zahlen, sehr solide Zahlen und ja, man würde jetzt natürlich eben mal schauen müssen, vor allem dann, was so die Aussichten und so weiter angeht, aber die Geschäfte scheinen ja weiterhin wirklich sehr gut zu laufen. Broadcom eigentlich schon wieder so auf dem Weg Richtung All-Time-High. Ich glaube, allzu viel fehlt gar nicht mehr. Das ist schon wirklich Wahnsinn, wie die jetzt zuletzt wieder gelaufen sind, die letzten paar Tage und Wochen. Also sehr ordentlich, ja.
Genau, was wir ja noch erwähnt haben, was vielleicht ist jetzt nicht Aktienkurs relevant, weil das Unternehmen ist noch nicht an der Börse. Aber viele von euch sind ja wahrscheinlich auch Kunde dort. Ich nämlich auch. Scalable, Fintech, ich glaube, sind ja nach Trade Republic die, ich weiß gar nicht, was Trade Republic aktuell wert ist. Auf jeden Fall, ich glaube, hohe einstellige Milliarden müssen das mittlerweile sein. Oder zumindest 5 Milliarden. Jetzt hat auf jeden Fall Scalable Capital nochmal Geld eingesammelt. Und zwar 155 Millionen. Geldgeber sind wieder verschiedene Unternehmen. Beteiligungsgesellschaft Sofina, Technologieinvestor Noteus Partners, kenne ich gar nicht, und die bisherigen Investoren Belderton Capital, die hat man glaube ich schon mal gehört, HV Capital und der chinesische Technologiekonzern Tencent waren auch jetzt dabei bei der neuen Finanzierungsrunde und der Unternehmenswert wird jetzt nach dieser Finanzierungsrunde auf 1,5 Milliarden taxiert, also ist jetzt auch ein Unicorn, waren es wahrscheinlich vorher schon, ich weiß es gar nicht. Insgesamt wurden jetzt 470 Millionen schon in Scalable reingesteckt. Ja, das ist schon wirklich krass, muss man sagen. Und die Mittel sollen dafür genutzt werden, den Ausbau der digitalen Investmentplattform voranzutreiben und neue Produkte zu entwickeln. Ein Teil soll direkt in Wachstumsmärkte wie Frankreich und Italien fließen, wahrscheinlich auch unter anderem natürlich dann für Marketing. Und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, muss man sagen. Scalable bringt ja auch in Kürze, glaube ich, ein Kinderdepot. Trade Republic ist da vorgeprescht und hat das schon letzte Woche jetzt gebracht. Ja, ich glaube, das findet auch direkt regen Anklang. Die hatten ja so ein paar ganz coole Features bei dem Kinderdepot, dass dann, ich glaube, diverse Vanguard-ETFs, da sind die Verwaltungskosten, werden sogar erstattet und reinvestiert. Eine coole Sache, ja. Und man kann natürlich trotzdem querbeet alles besparen. Man kann dann irgendwie über die App anfragen oder sagen, dass dann irgendwelche Paten zum Beispiel Geld reinpumpen können in diverse ETFs. Also ist schon eine coole Sache.
Ja, dann hatte ich es ja vorher bereits erwähnt, die Tesla-Aktie, man hört eigentlich immer wieder so neue, ja, man muss schon fast Horrormeldungen sagen, wie schwach die Abverkäufe zuletzt waren. Aber die Aktie scheint, ja, bei Tesla so gefühlt herrschen sowieso andere Gesetze. Die Aktie ist zuletzt wirklich sehr gut gelaufen wieder, hat sich gut erholt. Natürlich, es wurde angekündigt, dass Elon Musk jetzt also wieder verlässt sozusagen. Er wurde ja, glaube ich, auch also gefühlt mit, wie man so in der Militärparade verabschiedet wird, ja. So gefühlsmäßig kam so rüber und wie sehr man ihn zu Dank verpflichtet ist und so. Wie siehst du jetzt die Lage aktuell? Also, dass natürlich das gute Nachrichten sind. Wir hatten ja schon mal einen ähnlichen Fall, wo dieses Twitter-Theater war, nachdem die Aktie stark unter Druck geraten ist. Dann hat er gemeint, ja, jetzt wieder mehr Tesla und die Aktie ist wieder nach oben geschossen. Ja. Glaubst du, es geht noch deutlich weiter nach oben? Wie siehst du aktuell die Lage so als Aktionär jetzt bei Tesla?
Also als Aktionär und auch als Produktowner finde ich es auf jeden Fall extrem gut, dass er sich jetzt aus der Politik raushält. Ich glaube, das war so im Nachhinein, hat er das wahrscheinlich jetzt auch realisiert, war das eine sehr, sehr dumme Entscheidung einfach, weil es einfach die Brand ziemlich belastet hat, echt kaputt gemacht hat. Es ist irgendwie teilweise so, oder ich glaube, es haben auch viele, dass man sich schämt, so einen Tesla zu haben. Da gibt es auch diese Sticker und so. Ich meine, ich bin da eher emotionslos, auch bei Autos. Mir macht das nichts aus, ne, wenn da dumme Kommentare kommen oder so, ne, wieso man jetzt einen Tesla fährt und den diesen verrückten Elon Musk unterstützt, kam lustigerweise gar noch nicht, außer vom Nachbarn, bei meinen Eltern, der das so gesagt hat, aber auch nur aus Spaß und so, ne? Aber ja, es war auf jeden Fall, glaube ich, ist die richtige Entscheidung und ich glaube, beide Seiten finden das jetzt gut, dass es zu Ende ist, weil es doch am Ende ja auch nicht mehr ganz so harmonisch war. Ja. Du, Musk hat ja dann auch diese wie heißt die, Big Blabla Bilder jetzt kritisiert, ne, dass das halt alles ein Wahnsinn ist und diese kleinen Hoffnungen, dass Doge da so ein bisschen die Defizite verringert, macht das ja alles wett, aber jetzt ist es natürlich so, dass die Aktie so gut gelaufen ist und das ist ja quasi komplett konträr zu dem, wie es in vielen, vielen Ländern operativ läuft. Das ist ja wirklich erschreckend, was hier in Europa abgeht bei den Absatzzahlen, also querbeet Spanien, Frankreich, Deutschland, überall hohe zweistellige Rückgänge. Ich glaube, in Europa war es jetzt so, dass kein Tesla mehr in den Top 20 E-Auto-Verkäufen ist, was ja wirklich absurd ist. Ja, man kann über Tesla sagen, was du willst, aber das Model Y, das neue, ja, das, wenn du jetzt alles andere ausblenden würdest, müsste das locker meiner Meinung nach in den Top 5 sein, eher Top 3 oder sogar auf Platz 1, ne? Denn Preis-Leistung ist von dem Auto meiner Meinung nach viel besser wie bei zum Beispiel einem VW und so weiter. Ne? Aber ja, die Realität ist eben, dass die Europäer das aktuell nicht wollen. Und das wird, glaube ich, eine Zeit lang dauern, bis da Gras drüber gewachsen ist. Aber ich glaube, irgendwann wird sich auch der Absatz dann hier wieder erholen. Aber jetzt da natürlich noch hinterher zu rennen, da ist ja schon aktuell, glaube ich, vieles wieder eingepreist. Das ist ja die große Story. Da haben sie ja, glaube ich, jetzt nicht ganz durch Zufall gezeigt, was der Optimus jetzt kann, dass der da irgendwie mit YouTube-Videos lernen kann. Aber die größere Story ist, dass jetzt in Austin, dass ja bestätigt wurde, dass er der Robotaxi-Dienst startet. Und darauf schaut der Markt natürlich. Man hat natürlich auch gesehen, dass da Waymo in San Francisco jetzt große Erfolge hat und Uber und Lyft massiv Marktanteile abnimmt. Und da wird jetzt ist natürlich spannend zu sehen, wie Tesla sich dort schlägt. Ja, am Anfang war das jetzt, glaube ich, nur eine ganz kleine Flotte. Bei Elon Musk hat natürlich auch schon wieder sehr viel Fantasie reingebracht, dass es dann sehr schnell tausende Autos werden sollen. Aber ja, ich bin auch mal gespannt. Könnt ihr ja gerne mal drunter schreiben, wie ihr das seht, ob das wirklich in der Praxis funktioniert, ohne die ganz teuren LiDARs und Sensoren, die da bei Waymo aktiv sind, nur durch Kamera. Also ich habe zum Beispiel jetzt hier wieder, als ich aus München, ich war in München, bin mit dem Tesla zurückgefahren und da hat es halt echt geschüttet. Ne? Und also und da hat er auch dann direkt gesagt, Kamera geblendet und sowas da. Ne? Also da autonom zu fahren, wäre völlig unrealistisch, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, ob das wirklich zu 100% funktioniert oder ob es bei schlechtem Wetter dann doch nicht geht oder wie das funktioniert. Aber wir werden es ja in wenigen Wochen wissen, ja, wie das dann losgeht. Und dann kann es natürlich auch nochmal in der Aktie Bewegung geben. Entweder eine positive Überraschung, weil es wirklich gut anläuft, oder Ernüchterung. Ja. Also, boah, aber schwer zu sagen. Aber da jetzt noch hinterher zu rennen, nach der Rallye zuletzt, ist natürlich sehr, sehr mutig. Aber ich würde die Aktie auch nicht shorten. Daniel hat es gesagt, also Tesla anhand von irgendwelchen, jetzt sag mal, harten Fundamentalkennzahlen zu bewerten oder zu handeln, macht halt wenig Sinn, weil es schon immer so war, dass die Aktie eben sehr emotional war. Viele Hater, viele, ja, die Aktie vergöttern oder Elon Musk. Beides für meiner Meinung nach komplett absurd, aber sich dagegen zu stellen, macht halt auch keinen Sinn. Ne? Das ist ja auch die Kunst. Man muss es halt auch einfach akzeptieren, dass es so ist. Deswegen, ja.
Aber man muss halt auch festhalten, sie müssen jetzt mal wirklich bald auch operativ wieder was liefern. Ich habe ja gesagt, so eine Tesla kann das locker mal ein Jahr oder zwei dann mal wegstecken, weil dann wird wieder was Neues angekündigt und so weiter und so fort. Aber irgendwann muss dann halt auch wieder was kommen, das auch wieder in der Aktie dann fand, dass sie natürlich mit drin steckt. Also das darf man dabei halt nicht vergessen, ja. Und wenn man halt so Tesla die letzten Jahre anschaut, also es gab viele Zeiten, jetzt aktuell steht sie ja wieder wirklich ganz gut dann eben da, aber die letzten Jahre hätte es halt auch viele Zeitpunkte gegeben, wo also wirklich keine gute, wo es kein gutes Invest gewesen wäre. Also zum Beispiel auf 3 Jahre Sicht hätte man jetzt auch aktuell auf dem hohen Stand nur in Anführungszeichen 37,5% plus dann mit der Aktie. Also bei Tesla ist das halt auch viel so ein bisschen saisonabhängig, sage ich jetzt mal. Ja, und jetzt hat sie halt wieder stark zugelegt, so knappe 50% von ihrem Tief von vor wenigen Wochen. Also bleibt auf jeden Fall eine der heißesten Aktien am Markt.
Ich habe hier noch eine ganz andere, sehr spannende Meldung, die jetzt gerade ganz frisch rüberkam. Und zwar Hims & Hers, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Brutale Rallye jetzt wieder zuletzt, ja auch wegen der Kooperation mit Novo Nordisk. Und es ist ja so, dass sie nur in den USA aktiv sind mit For Hims und For Her, also für die Frauen die ganzen Sachen und für die Männer. Und jetzt kam gerade eben die Meldung, dass man Zava gekauft hat oder Zava, Z-A-V-A, zavamed.com. Und das ist ein Unternehmen, quasi wie Hims & Hers, aber in Europa aktiv, vor allen Dingen wohl in UK, aber auch in Deutschland. Ich bin gerade mal direkt draufgegangen, kannte ich gar nicht. Zava, ihr Online-Arzt, diskret und schnell beraten und behandeln lassen. Und da geht's auch halt um solche Sachen, die man eben jetzt nicht wieder in der Arztpraxis machen will. Was sagen Sie hier? Treatments for sexual health, weight loss und so. Also Abnehmgeschichten, ja wahrscheinlich Viagra und so weiter. Also ja, und die haben 1,3 Millionen aktive Kunden laut Unternehmen. Also das ist schon ziemlich heftig. Und die Hims & Hers Aktie ist jetzt auch wieder 6% im Plus vorbörslich. Ich gucke gerade mal, ob hier noch weitere.
Das gibt's auch tatsächlich sehr selten, dass ein Unternehmen eine Übernahme ankündigt und es dann sogar deutlich im Plus
ist. Ja, macht natürlich halt echt Sinn, ne? Wenn sie jetzt mit so einer Übernahme mit einem scheinbar gut aufgestellten Unternehmen, ich gucke gerade nochmal, ob da ein Kaufpreis. Also soll wohl in Cash gezahlt werden. Hims & Hers, ich meine, die hatten auch letztens eine Wandelanleihe ausgegeben, Hims & Hers. Da hatte ich mich schon gewundert, wieso sie das gemacht haben. Aber ja, jetzt weiß man es vielleicht. Ich gehe mal gerade auf News nochmal drauf. Sorry, ist jetzt ganz frisch. Announced to acquire, 2,3 Millionen Konsultationen gab es in 2024. Also sind in UK, Deutschland, Frankreich und Irland aktiv. So wie ich das sehe, in der zweiten Hälfte 2025 soll das abgeschlossen sein, 100% Cash, aber ich sehe irgendwie keinen Preis.
Guck mal gleich, ob ich noch einen Preis sehe. Nee, du brauchst nicht suchen, es gibt aktuell noch keine finanziellen Details zu dem Deal, die veröffentlicht worden sind, genau. Okay. Also es wurde jetzt genau ganz frisch angekündigt, aber zum jetzigen Zeitpunkt weiß man noch nicht, wie umfangreich es sein soll. Die Übernahme soll aber vollständig aus bestehenden Barmitteln von Hims & Hers finanziert werden, wird jetzt also keine 20 Milliarden Übernahme dann werden. Aber ganz interessant, ja, jetzt könnte man ja einen schlechten Witz bringen und sagen, sie sollen Zava erst noch ein paar Abnehmspritzen geben, dass es günstiger wird, aber solche schlechten Witze lassen wir hier natürlich im Podcast, ja. Dann gab es auch News von British American Tobacco. Ja, zuletzt wirklich sehr ordentlich gelaufen, die Aktie, muss man so festhalten. Die haben ihre Ergebnisse veröffentlicht und die haben dabei leicht die Prognose angehoben. Also die Aktie, ich habe mal geschaut, auf ein Jahressicht ist die 39% im Plus. Also es ging auch wie an der Schnur gezogen nach oben. Die ist wirklich sehr gut aus ihrem Tal wiedergekommen. Aber man muss natürlich trotzdem da ja so ein bisschen realistisch bleiben, sage ich jetzt mal. Also die Prognoseanhebung. Bisher hatte man 1% Wachstum in Aussicht gestellt. Jetzt ist man zwischen 1,5 und 2,5%. Sie haben gesagt, dass vor allem eben ihre Zigarettenalternativen halt sehr stark am Laufen sind und da gutes Wachstum aktuell drinnen steckt. Ist natürlich trotzdem die Frage, wenn eine Aktie jetzt zuletzt so gut gelaufen ist, wie viel Einfluss hat es jetzt noch auf die nächsten Tage und Wochen? Die Aktie hat jetzt heute auch auf die Nachrichten nicht wirklich stark reagiert. Das ist auch für mich so ein bisschen so ein Anzeichen auf eine Prognosenerhöhung, dass jetzt da doch ja wieder sehr viel Positives auch einfach eingepreist ist. Aber man muss halt unter dem Strich bei den Tabakwerten trotzdem festhalten, so ganz großes Wachstum steckt halt einfach nicht mehr drinnen. Und jetzt wird es dann halt interessant, nachdem sie jetzt so gut über viele Monate gelaufen ist, wie es jetzt dann eben weitergeht. Ja, das wird also definitiv interessant werden. Bitte, ja.
Ja, nee, ich meine so sagen, also der Leader ist ja in dem Sektor wirklich Philip Morris. Hast du mal gesehen, wie die gelaufen ist, die Aktie? Das ist wirklich krass. Und die sind ja auch Marktführer bei diesen ganzen Ersatzprodukten. Das ist schon richtig krass, wie die da gewachsen sind. Und das scheint ja auch sehr profitabel zu sein. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das nochmal so ein Revival gibt. Im Januar, nee, was war das hier? Im April? Also die hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt, die Aktie. Das ist halt schon für so ein Business ziemlich krass. Ja, und da hätte ich nicht gedacht. Na, da war die Skepsis wahrscheinlich zu heftig. Und im Januar 21 war die ja nur noch bei 60 Euro und jetzt bei 160 Euro plus die Dividenden, die ja jedes Jahr ausgezahlt werden. Also Total Return bei der Aktie oder auch im Sektor richtig, richtig stark.
Hätte ich so auch nicht mitgerechnet, aber man muss halt jetzt auch sagen, wenn man sich jetzt mal so Bewertungskennzahlen anschaut, ne, Philip Morris hat jetzt beispielsweise ein KGV von 38, ein Forward-KGV von 24 und auch ein EV-EBIT von deutlich über 20. Das sind halt eigentlich eher schon so Bewertungskennzahlen, wo ich jetzt sage, das ist ein Unternehmen, wo aus dem Technologiebereich mit hohen Margen kommt und weiterhin wirklich gutes Wachstum dann halt hat. Ja, also einiges von dem Wachstum ist natürlich jetzt eben auch durch höhere Bewertungsmultiplen wieder entstanden. Und da wieder eben zurückzuführen, dann darauf jetzt dann zu sagen, wie viel steckt jetzt Potenzial noch aktuell drin, da muss ich sagen, ja, jetzt ist es wahrscheinlich doch eher überschaubar. Aber die meisten werden ohnehin eher wegen den Dividenden in diesen Aktien dann eben investiert sein. Aber beim Tabak muss man halt immer die Sorge haben, dass es dann auch mal wieder so eine richtige Keule dann gibt, also so irgendwie eine richtig schlechte Nachricht mit Verboten oder Einschränkungen, Klagen und sonst irgendwas. Das kann da halt immer mal passieren. Aber zuletzt das Momentum definitiv auf den Seiten von einigen Tabakkonzernen, ja. Vor allem eben BAT und Philip Morris, kann man definitiv so sagen, ja. Genau, aber jetzt haben wir euch ja versprochen, wir bringen euch heute mal drei Aktien mit, die aktuell wirklich sehr günstig erscheinen. Und keine Sorge, wir bringen nicht wieder unsere typische Alphabet oder LVMH oder ähnliches mit. Wir haben auch Aktien mit dabei, die wir, ich weiß gar nicht, ob wir zum Beispiel eine von meinen überhaupt schon mal hier im Podcast hatten. Ich habe auch was aus Japan mitgebracht, dann will ich euch jetzt aber auch nicht zu lange auf die Folter spannen. Dann fangen wir mit der Aktie mal am besten an. Ist für mich eines der solidesten und sichersten Geschäftsmodelle, die es eigentlich so gibt. Also gibt natürlich ein paar sowas wie Müll, wie Lebensmittel oder so, aber Klimaanlagen stehen da auch ganz oben und ich bin mir sicher, da wissen jetzt schon einige, was gemeint ist, nämlich die Daikin Industries Aktie. Das ist einer der führenden Klimaanlagenherstellern. Wenn ich richtig informiert bin, gibt's die, glaube ich, auch sogar in Deutschland Daikin-Produkte, obwohl bei uns, glaube ich, Mitsubishi und so ein bisschen verbreiteter ist, weil die schon sehr früh damals bei uns in den Markt gedrungen sind. Aber bei Daikin muss man einfach sagen, die finde ich zum jetzigen Zeitpunkt selbst für eine japanische Aktie doch wirklich recht spannend. Also wir haben jetzt ein EV-EBIT, das ist bei 12 und eine Free-Cashflow-Rendite, die bei fast 6% liegt. Und das für einen der führenden Anbieter im Bereich Klimaanlagen. Das finde ich eigentlich schon sehr gut, ja. Also ist ein Unternehmen, das mir persönlich, das verfolge ich auch schon recht lange. Und mir gefällt halt vor allem so das Thema so an sich. Ich glaube jetzt nicht, dass es da jetzt noch so super viele neue neue Konkurrenz gibt oder Disruption und ähnliches. Da ist halt wirklich vieles so in dem Thema mit drin. Und zusätzlich gab es halt eben jetzt zuletzt auch so einige schlechte Nachrichten, also so diese makroökonomischen Unsicherheiten. Man kann sich natürlich vorstellen, so wenn wir weltweit solche Konjunkturabschwächungen haben, dann ist natürlich auch der Bausektor betroffen und von dem, das ist natürlich ein sehr wichtiger für Daikin. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn da ein Neubau kommt, also von wie viel Klimageräten man da teilweise eben spricht, dann gab es auch Lieferengpässe und sie konnten dann auch nicht die kompletten Nachfragen beispielsweise dadurch dann bedienen. Das war so ein Problem und auch an sich sind dann halt so die Kurssenkungen von den Analysten gekommen und das hat dann die Aktie so ein bisschen so in den Abwärtstrend mit reingezogen. Also ich finde, es ist ein wirklich sehr spannendes Unternehmen. Japan an sich finde ich sowieso ein interessantes Land, weil da viele gute, auch gut geführte Unternehmen meiner Meinung nach drin sind und Daikin ist eines, wo ich der Meinung bin, das könnte jetzt mal definitiv so ein Blick wert sein und eine Aktie, die ich jetzt recht attraktiv vom Bewertungsniveau her finde. Wenn man halt auch schaut, ja, die befindet sich eigentlich schon länger in einem Abwärtstrend. Man müsste dann natürlich entscheiden, also vielleicht auch nicht direkt dann da irgendwie voll dann reingehen oder so. Also ich persönlich, gerade wenn sie jetzt schon so länger so am Rumkränkeln ist, könnte man auch mal schauen, ob man das vielleicht eher per Sparplan dann macht oder per Tranche. Aber sagt uns auch gerne, wie geht ihr bei solchen Aktien um, wenn ihr sie eigentlich spannend findet, aber der Chart halt gefühlt nur Richtung Süden geht. Also seid ihr dann eher Tranche oder Sparplan oder sagt ihr, das juckt euch nicht, wenn ihr überzeugt seid, dann voll rein. Schreibt es gerne auch mal rein. Ich weiß nicht, hast du dich mit Daikin schon mal beschäftigt? Kennst du die?
Ich habe mal irgendwann auch, glaube ich, beim Jonathan mal eine Analyse darüber gelesen. Hat sich wirklich spannend angehört. Damals war sie, glaube ich, recht hoch bewertet, also viel höher. Da waren, glaube ich, eine Zeit lang diese Japan-Aktien alle ziemlich gefragt. Ich habe sie dann auch nicht gekauft. Ich hatte mal überlegt, aber ich glaube, dieses grundsätzliche Thema, was du gesagt hast, ne, dass es ja in vielen Städten immer wärmer wird und dass da Klimaanlagen für viele ja teilweise unverzichtbar werden. Das ist eigentlich so dieser grundlegende Treiber, sehr positiv. Daikin ist ja so der Premium-Anbieter. Ich habe hier so eine Klimaanlage von Fujitsu. Funktioniert zwar auch, genau, aber okay. Ich glaube, die Daikins sind deutlich besser, aber auch viel, viel teurer. Aber ich habe nicht, ehrlich gesagt, nicht mehr genauer drauf geschaut, was mich bei Japan-Aktien immer so genervt hat. Die haben zwar irgendwie immer hohes Eigenkapital und sowas, ne, und niedrige Bewertung, aber beim Aktionär landet halt auch trotzdem so wenig, ne? Also ich weiß jetzt nicht, was hat Daikin für eine Dividendenrendite? Schütten die denn was aus? Weil du hast ja gesagt, ja, die haben eine hohe Free Cashflow Yield, aber so richtig was ankommt, die sind ja immer extrem konservativ, die Japaner, ne? Also das ist halt ja irgendwie der Nachteil irgendwie für mich.
Da hast du vollkommen recht. Daikin ist da, also jetzt auch, also sie sind jetzt nicht unbedingt mit allen amerikanischen Unternehmen vergleichbar, aber sie haben seit 14 Jahren die Dividende nicht gesenkt. Das ist für einen Japaner schon eine recht lange Historie und 4 Jahre in Folge erhöht. Also wir sind aktuell bei 2% Dividendenrendite bei dem Wert. Aber du hast recht, also was mir auch schon sehr oft bei Japan aufgefallen ist, es ist ohnehin, was man sowieso schon mal sagen muss, für uns in Deutschland ist Japan sehr interessant aus quellensteuertechnischer Sicht, also für uns sehr attraktiv. Was man noch dazu sagen kann, wir haben bei Japan oft so, wenn es gut läuft, schütten die gewaltige Dividenden aus. Sobald es aber dann irgendwie so kleinste Probleme gibt, dann wird die Dividende auch mal komplett rasiert dann einfach. Ja, also da gibt es wirklich viele Unternehmen, die 4-5% oder mehr in guten Jahren ausschütten und dann, wenn aber mal ein Jahr nicht gut läuft, dann weg. Aber ich meine, auf der einen Seite kann man ja auch sagen, das ist dann auch vernünftig aus, zumindest mal jetzt so aus operativer Sicht. Aber wie du halt sagst, aus Aktionärsicht ist es halt ein bisschen schwierig, wenn man verlässliche Dividenden haben möchte. Da ist aber Daikin definitiv ein Unternehmen, das eine lange Historie sich schon aufgebaut hat. Und ich glaube auch 14 Jahre jetzt ohne Senkung, das wollen die nicht so ohne weiter es dann einfach aufgeben, ja. Also Daikin, ich finde halt das Thema, ja, also du musst dir halt auch so vorstellen, so in 20 Jahren gibt's irgendwas, was ein Klimagerät ersetzen könnte. Also da würde mir halt echt wenig einfallen. Klar, dass Gebäude immer besser saniert sind und auch mit Dämmung und so weiter, das ist natürlich völlig klar, aber dass Klimageräte irgendwie unverzichtbar werden, kann ich mir persönlich halt auf Jahrzehnte gesehen nicht vorstellen. Und das macht für mich das das Thema so spannend, weil es halt auch eines ist, wo, glaube ich, nicht mehr so viele neue einfach in den Markt dann reindrängen werden. Ja, deswegen Daikin ein wirklich interessanter Play dann. Dann, welche Aktie hast du mitgebracht? Eine, die, glaube ich, kaum einer kennt hier, ja, aber
ich hab noch mal eine Aktie mitgebracht, die haben wir schon öfters gesprochen, aber zuletzt eigentlich auch nicht mehr so, ist ein bisschen ruhiger geworden, nämlich PayPal, aber wieso ich sie jetzt nochmal mitgebracht habe, weil wir hatten gesagt, die Bewertung ist seit jeher niedrig, warte, ich gehe gerade nochmal drauf, Free Cashflow Yield 8,6% sogar, also das ist schon krass, wie viel Geld die verdienen, die haben ja auch ein riesiges Aktienrückkaufprogramm, die Zahl der ausstehenden Aktien ist seit 2021 von 1,2 Milliarden auf jetzt unter 1 Milliarde zurückgegangen, das hilft natürlich auch, ne, muss man sagen. Und was jetzt PayPal wieder so ein bisschen interessanter macht, ist, dass sie in Europa jetzt quasi Konkurrent werden zu Apple Pay und Google Pay. Ich glaube, es war ja eine Vorgabe der EU, dass dieser hier NFC-Chip an den Handys, wenn man hier diesen Doppelklick macht, hier an der Taste, ich habe es gerade hier bei YouTube, seht ihr das, dann öffnet sich ja immer deine Kreditkarte, man hält man das Handy nur noch an dieses Terminal und kann dann zahlen. Und das geht eben jetzt auch in Deutschland mit PayPal, dass du einen Doppelklick machst. Dann öffnet sich die PayPal-App und dann zahlst du mit der PayPal-App und man kann das dann quasi nicht nur online nutzen, sondern auch ganz normal im Rewe, Kaufland, Lidl, Aldi, Einzelhandel, überall. Ja. Und damit könnte natürlich PayPal jetzt ordentlich auch mal im Offline-Sektor Fuß fassen. Ich weiß gar nicht jetzt, ob da jetzt schon irgendwelche Rewards hinterlegt sind. Wenn man die PayPal-App nutzt in den USA, ist da ja, glaube ich, schon einiges mit dabei, dass du dann da irgendwelche Boni kassierst und so weiter. Aber laut Alex Chris haben jetzt schon 1 Million das genutzt irgendwie. Oder ich gucke gerade nochmal den Wortlaut. Auf jeden Fall 1 Million Downloads gab es, glaube ich, oder so, hatte er gesagt. Oder Aktivierungen, ich weiß es gar nicht genau. Aber es scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Und ich glaube, PayPal, ja, es gibt ja fast keine Marke, die bekannter ist als PayPal. Und dementsprechend ist das natürlich, also könnte auf jeden Fall ein Erfolg werden, denke ich, weil viele halt PayPal sehr stark vertrauen und dementsprechend da dann vielleicht PayPal nutzen in Zukunft. Und die zweite Meldung, die es zuletzt jetzt noch gab, also ist es ja insgesamt weiter so, PayPal wächst nicht mehr wirklich schnell. Viele sagen, sie werden disruptiert. Für was braucht man PayPal überhaupt noch? Also im Q1 ist der Umsatz nur noch um 1% gewachsen. Währungsbereinigt waren es immerhin noch 2%. Aber man hatte eben, und das ist wichtig zu wissen, auf Umsätze verzichtet, die kaum Marge bringen. Und deswegen hat man es auch geschafft, das Gap-Ergebnis um 56% zu steigern. Also man ist deutlich profitabler geworden. Und beim Payment-Volumen hat man auch um 3% zugelegt. Und auch die Zahl der aktiven Accounts ist weiter gestiegen. Also dass da jetzt keiner mehr Interesse an PayPal hat, das stimmt nicht. Und was jetzt noch dazu kam, eine sehr, sehr spannende Kooperation mit Perplexity. Das ist ja eines der Unternehmen hier mit KI, nutze ich jetzt auch immer mal zwischendurch. Da ist auch ein Google-Konkurrent, wo man auch komplexe Fragen stellen kann. Und die Zukunft im Internet, sagen zumindest viele, wird ja so sein, dass man gar nicht mehr selbst im Internet surft, sondern man hat seinen Agenten. Und dem sagst du dann, bitte mach mal das und das für mich. Und da ist es jetzt so bei Perplexity, da startet bald dieser Bereich, wo du dann halt einfach über Perplexity Sachen kaufen kannst, also Produkte finden kannst, Reisen buchen kannst, Tickets kaufen kannst. Und da ist es dann so, wenn man das dann macht über Perplexity, dann wird diese Zahlung über PayPal abgewickelt. Alles dann automatisch und da ist dieser ganze Prozess quasi mit integriert, finde ich auch sehr, sehr spannend. Nicht jetzt, weil das jetzt riesige Umsätze direkt für PayPal gibt, sondern dass es PayPal zumindest schafft, in diesen neuen Bereich einzudringen, weil wenn sie das, glaube ich, alles liegen lassen würden, dann wird es irgendwann wirklich nach und nach abwärts gehen. Aber sie machen ja viele Partnerschaften, auch mit vermeintlichen Konkurrenten. Damals war es ja auch Adyen zum Beispiel, jetzt mit Perplexity, dass sie dort sich mit integriert. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde Alex Chris immer noch weiter sehr gut, dass er jetzt nicht von einem Quartal zum nächsten da das Ruder rumreißen kann, ist klar. Aber alles, was man so liest, sind sie deutlich innovativer geworden. Und diese ganzen Meldungen stimmen mich doch zuversichtlich, dass die Aktie zumindest ganz gut weiterlaufen sollte. Ich gucke gerade mal, die ist zuletzt, hat sie sich jetzt auch ein bisschen erholt, aber ja, wirklich gut gelaufen ist sie jetzt auch nicht. Vom Hoch, wir waren mal bei 90 Euro, dann auf 50 wieder abgestürzt, lag natürlich dann auch an diesem ganzen Zollthema. Also wenn es den Verbrauchern schlechter geht, ist ja klar, dann wenn sie weniger shoppen, dann wird es auch PayPal voll treffen. Aber bei den letzten Zahlen, die waren eigentlich, wie gesagt, immer noch in Ordnung. Und klar, jetzt wird es natürlich spannend, was das aktuelle Quartal so liefert oder der Ausblick, ob sie die Prognose noch halten können oder ob es da doch nochmal einen Dämpfer gibt. Aber an sich, ja, von der Bewertung ist die Aktie weiter sehr spannend. Plus, dass die da schon schauen, dass sie auch in Zukunft sehr relevant bleiben.
Ja, also bewertungstechnisch rein von den Zahlen her wird, glaube ich, kaum jemand sagen, dass sie irgendwie teuer oder nicht interessant aussehen auf dem Niveau. Ja. Die Frage ist halt, wo geht die Reise hin? Das ist halt immer so die große Frage. Ja. Und ähnlich sieht es tatsächlich aktuell auch, wobei ich da mir, ich sage jetzt mal, ein kleines Stück sicherer bin, dass die operativ sich gut entwickeln werden im Gegensatz zu PayPal. Das ist für mich Qualcomm, die auch ähnlich Bewertungsniveaus mittlerweile haben. Und bei Qualcomm muss man auch sagen, dass es da einfach ja ein bisschen Schwäche gegeben hat, auch aufgrund von Nachrichten. Also zum einen sind eigentlich die ersten Quartale gut gelaufen, man war aber wieder mal nicht so mit den Prognosen, vor allem jetzt auch fürs dritte Quartal, nicht zufrieden. Das war unter den Analystenerwartungen. Dann blickt man natürlich ein bisschen mit Sorge auf die Smartphone-Nachfrage. Das ist für Qualcomm natürlich unfassbar wichtig, da sie ja einer der wichtigsten Zulieferer sind. Und für die meisten wird wahrscheinlich so ein bisschen das große Damoklesschwert neben China, weil China ist natürlich ein allgemein wichtiger Markt für Qualcomm, wird Apple sein. Aktuell rechnen nämlich einige damit, Apple ist einer der größten Kunden von Qualcomm. Da Apple aber mittlerweile natürlich immer weiter eigene Chips entwickelt, rechnen Analysten aktuell damit, dass ab 2027 Apple das Ganze selber macht. Also dass es nur noch so anderthalb bis zwei Jahre vielleicht der Fall sein könnte. Aber man muss dazu natürlich auch sagen, das ist noch alles nicht in Stein gemeißelt, weil Apple wollte das Ganze schon mal machen. Auch bei Broadcom war das immer wieder ein Thema und sie haben es dann nicht hinbekommen und dann hat man recht schnell auch wieder langjährige Partnerschaften geschlossen. Das ist jetzt also auf solchen Bewertungsniveaus, wenn ich jetzt anschaue, wir sind hier bei einem Forward KGV 13 aktuell, EV-EBIT von 14 und eine Free Cashflow Yield von über 7,3%. Das finde ich für so ein wirklich, also teilweise schon fast systemrelevantes Unternehmen, weil die in extrem vielen Sachen mit drin sind, finde ich das schon wirklich attraktiv von der Bewertung her. Und das Unternehmen hat auch schon angekündigt, also dass sie einige Gegenmaßnahmen eingeleitet haben. Also zum einen planen sie, ihre Geschäftsbereiche deutlich zu diversifizieren. Also sie haben zum Beispiel gesagt, bis 2030, da soll ihr adressierbarer Gesamtmarkt bei 900 Milliarden US-Dollar liegen. Also dass sie sich da sehr viel breiter aufstellen möchten. Dann eben auch, dass wir hatten ja auch einen schwächelnden Automobilmarkt und auch Internet of Things waren teilweise so Unternehmen dabei, die nicht so gut gelaufen sind. Das ist ja ein wichtiger Markt für Qualcomm und da würde ich halt auch sagen, also ich sehe im Automobilsektor trotzdem immer noch recht viel Potenzial für die Zukunft, eben durch diese Themen wie Full Self Driving und ähnliches und da bietet eben Qualcomm auch teilweise wirklich starke Komponenten beziehungsweise auch eben Infrastruktur dann eben an und natürlich sind sie auch ein Nutznießer von künstlicher Intelligenz, ja, also da sind sie vor allem so im Bereich Edge Computing einer der führenden Anbieter, also gerade so mit ihrer Snapdragon-Plattform, da sind sie schon wirklich sehr stark aufgestellt und Qualcomm ist ein Unternehmen, das halt auch immer wieder mal starke Zykliken dann hat. Es ist ein gewisser Risikoabschlag, sollte man da auf jeden Fall ansetzen, gerade mit dem China-Thema und dem Apple-Thema, aber auf den aktuellen Niveaus, weil in guten Jahren wachsen die auch oft mal deutlich zweistellig dann wieder. Da finde ich, steckt doch auf dem aktuellen Niveau doch einiges an Potenzial in dem Unternehmen drin, sodass ich sie jetzt doch recht günstig, vor allem für ein Halbleiterunternehmen finde, da wisst ihr, da gibt es andere, die haben da ganz andere Bewertungskennzahlen als jetzt eine Qualcomm dann beispielsweise. Ja.
Super.
Genau, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wenn sie euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, abonniert auch gerne unseren Kanal und beim nächsten Mal werden wir dann definitiv über Broadcom reden, mal gucken, ob es positiv oder negativ sein wird und bis dahin wünschen wir euch noch eine erfolgreiche Woche und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.